Hi und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge. Alles wird Strom und wir reden ja gerade hier auch ständig über Speicher, Netze und die Energiewende. Aber wir vergessen oft ein ganz wichtiges kleines Bauteil, mit dem es ja eigentlich auch begonnen hat. Der Solarzelle, ja. Doch wie weit kann Photovoltaik eigentlich noch gehen? Wird sie vielleicht sogar bald in Autos, Fassaden oder Straßen verbaut? Oder ist das alles nur Zukunftsmusik? Heute sprechen wir mit unserem großartigen Gast Professor Dr. Holger Neuhaus vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ISE, einer der führenden Experten für Photovoltaik in Deutschland. Und wir reden über den Stand der Solarindustrie, über Technologien der Zukunft, über die Rückkehr der Solarindustrie nach Deutschland und über die große Frage, sollte man heute noch investieren oder vielleicht lieber warten, bis die nächste Technologiegeneration kommt. Holger, schön, dass du heute da bist.
Nein, auf keinen Fall warten, sofort investieren. Ja, das lohnt sich jetzt schon, sollte man auf jeden Fall jetzt loslegen.
Ich merke schon, du bist schon richtig heiß, bist voll mit dabei. Felix ist auch am Start. Hi Felix, schön, dass du mit dabei bist.
Moin Moin, hallo zusammen.
Und bevor wir richtig reinstarten, vielen lieben Dank an unseren großartigen Unterstützer heute.
Am besten funktioniert die Energiewende natürlich in Kombination mit Elektromobilität und Elektroautos lädt man am besten mit Go-E-Wallboxen wie die Gemini Flex hier zum Beispiel. Gibt auch Gemini Fix, Gemini Pro, richtig tolle Produkte. In Kombination mit dem Go-E-Controller kann man dann sogar zu Hause PV-Überschussladen nutzen. Und das ist genial, denn immer wenn überschüssiger Strom zur Verfügung steht, wird ja eigentlich nicht genutzt, aber mit diesen Geräten wird dann das Elektroauto geladen und du kannst den Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Es ist ja sogar möglich, die Effizienz durch eine Phasenumschaltung zu verbessern. In dem Fall können dann sogar kleine Überschussmengen auch genutzt werden. Also man sieht, wie viel schlaue Dinge in die Geräte reingebaut ist. Außerdem musst du ja Strom nicht mehr zu ganz kleinen Geldern ins Netz einspeisen, sondern selber nutzen und dadurch beträchtliche Geldbeträge sparen. Ja? Der Go-E-Controller ist ein Heimenergie-Management-System, der bewacht den Energieverbrauch und im Haus und startet dann automatisch das Aufladen des E-Autos, sobald eben überschüssiger Strom zur Verfügung steht. Und er passt dann eben auch das Laden zwischen ein- und dreiphasig an die Leistung der Solarmodule an. Also man kann selber in der wirklich auch sehr guten Go-E-App alle Präferenzen einstellen und ab dann übernimmt das System alles komplett. Der Erfolg gibt Ihnen auch recht, denn Go-E-Ladegeräte sind die beliebtesten Wallboxen für privates Laden in Deutschland und Österreich und sie haben sogar zahlreiche Preise gewonnen. Als letztes erst die Wallbox mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis von Electrica. Deswegen unbedingt die Produkte checken, großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis mitnehmen. Wir benutzen sie selber und sind absolut überzeugt davon. Alle Links sind im Beschreibungstext.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist, Holger Neuhaus. Wir waren beim Fraunhofer Institut und haben dort Videos mit euch gedreht zu verschiedensten neuen Technologien. Und was du mir da erzählt hast, hat mich komplett vom Hocker gehauen, weil ich meine zu sagen zu können, dass ich schon länger in der Photovoltaikbranche unterwegs bin, aber als du dann mit Wirkungsgraden um mich geschmissen hast, wo ich ja nicht hätte träumen können, was da in der Zukunft noch auf uns zukommt, habe ich gedacht, dich müssen wir hier unbedingt in den Podcast holen, auch unter dem Hintergrund, dass die Photovoltaik mittlerweile die Kohle überholt hat bei der Stromproduktion weltweit und das ist eine so gigantische Meldung. Ich weiß auch nicht, warum das nicht so richtig in der Presse aufgepoppt ist und du hast mir gesagt, Felix, wir stehen bei der Photovoltaik erst ganz am Anfang und da war ich so platt, dass ich dachte, okay, das musst du uns jetzt hier im Podcast bitte nochmal erzählen, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Lieber Holger, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, du forschst ja seit Ewigkeiten bei der Solarzelle. Wo stehen wir denn heute, wenn wir jetzt die letzten 20, 30 Jahre zurückblicken und was waren so diese Durchbrüche und wo kann es dann vielleicht noch hingehen in der Zukunft?
Gerne, ja. Also das ist wirklich faszinierend, was da in der Photovoltaik gelungen ist. Gut ist, sich erstmal immer auch den Preis oder die Kosten in der Herstellung anzuschauen, wie sich das entwickelt hat. Und damit möchte ich vielleicht mal anfangen. Wenn wir so, jetzt gar nicht mal so lange zurückschauen, gucken wir einfach mal in die 80er Jahre, da kostete so ein Solarmodul, das ist jetzt ein Zusammenschluss von vielen Solarzellen, die du vorher genannt hast, das, was wir so bei uns auf den Dächern sehen, das kostete noch etwa 30 Euro pro Watt. Ja, und heute, 45 Jahre später, sind wir sowas bei 20 Cent, verkauft wird sogar für 10 Cent, ja, aber Herstellungskosten, egal wo es ist in der Welt, liegt bei 20 Cent. Und Genau, das und das muss man sich mal klar machen. Also das bedeutet irgendwie, dass wir mal in Quadratmeter umgerechnet, so ein Solarmodul, was wir heute auf dem Dach sehen, das kostet sowas um die 40 bis 50 Euro pro Quadratmeter. Ja, das ist wirklich nicht mehr viel. Und wenn wir das mal jetzt, also was da eigentlich passiert ist, ja, das ist also von damals 1980 bis heute sind das nur noch 0,7% der Kosten. Ja, wenn das mal, wir Deutschen lieben ja häufig Autos, ja. Sagen wir mal, ein Auto kostete damals 20.000 Euro, dann würde das jetzt gerade noch 140 Euro kosten. Ja?
Oh, krass.
Und das ist, also alle Preise wow. gehen hoch, alles wird teurer und wird teurer, klar, weil verschiedene andere Dinge teurer werden, die dafür benötigt werden. Aber die Photovoltaik hat es geschafft, eben so wahnsinnig günstig zu werden. Und das wird weitergehen. Das ist, da ist überhaupt kein Ende in Sicht. Und das hat aber heute schon, dass wir auf diesem Niveau sind, hat dazu geführt, dass die Photovoltaik als die Hauptenergiequelle der Zukunft erachtet wird. Und das ist natürlich auch, wenn man es jetzt am Beispiel Deutschland wieder, als ich so angefangen habe, da hatte die Photovoltaik irgendwie so einen Anteil an der Stromerzeugung von 0, dann waren da irgendwie so 5 Nullen hinter dem Komma, also überhaupt nicht bedeutend, also 0,00001% oder so. Und die Leute haben mich dann gefragt, na, an was, wieso willst du dich damit eigentlich auseinandersetzen? Das war gerade die Zeit, als ich dann auch angefangen habe, mich dafür zu interessieren, hat doch sowieso keine Bedeutung, hat es damals nicht. Und heute haben wir aber in Deutschland bereits 15% der gesamten Stromerzeugung sind Photovoltaik, über 60% sind erneuerbare Energien. Ja, das hat sich direkt diesen, was du vorher auch gesagt hast, Felix, den Spieß umgedreht. Und genau, und das ist natürlich eine gigantische Story. Und deswegen setzen auch große Länder der Welt total auf die Photovoltaik, weil sie wissen, das ist die zukünftige Energiequelle, die heute schon die günstigste Energiequelle ist, aber die zukünftig überhaupt nichts mehr kosten wird. Ja, ich muss mich dann nur noch, was es kostet, wird Verteilung sein, wird Speicherung sein, aber die eigentliche Erzeugung, das geht gegen Null, das ist einfach absehbar und deswegen investieren gewisse Regionen wie Amerika, ganz vorne China natürlich, Indien, Türkei, die gehen da massiv rein, um diese Zukunftstechnologie in der Hand zu haben, um da nicht von anderen abhängig zu sein, um dieses Pfund einfach im eigenen Land zu haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Story, was da passiert ist. Und wir in Europa haben da und hatten da einen wesentlichen Anteil dran. Und das sind natürlich technologische Innovationen, die das ermöglicht haben. Ja? Und vielleicht gehe ich da einfach mal noch durch ein paar Beispiele, damit das irgendwie auch greifbarer wird, was da eigentlich alles passiert ist. Ja? Da sind also auf der einen Seite in so einem Solarmodul, da sind ja die Solarzellen und die Solarzellen bestehen im Wesentlichen aus Silizium. Silizium wird aus Sand hergestellt, ist aber ein relativ aufwendiger Prozess, der auch durchaus ein bisschen Energie kostet, wo viel Arbeitskräfte drin sind, Arbeitskraft auch drin ist etc. Und deswegen geht es darum, dass man diesen Siliziumverbrauch reduziert. Ja? Und das hat sich unglaublich entwickelt. Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war diese Siliziumscheibe, wir sagen Siliziumwafer, die war noch 400, 500 Mikrometer dick. Heute sind wir über 120 Mikrometer. Diese Scheiben müssen aus dem Kristall rausgeschnitten werden. Ja, da kann ich mich noch an Zeiten erinnern, da war man sowas bei 300 Mikrometer Schneideverlust. Mittlerweile ist man da was bei 50 Mikrometer. Das heißt, man hat in diesem Zeitraum verbraucht man jetzt auf einmal nur noch 15% vom ursprünglichen Siliziumverbrauch. Soweit ist das runtergegangen. Ja, das ist eine wichtige Schraube, die funktioniert hat. Ja, und da sind neue Technologien dahinter. Ja, da hat man immer was, so genannte Drahtsägen. Das ist eine Technologie, die kommt ursprünglich aus der Schweiz. Ja. Da immer feinere Drähte. Mittlerweile sind das Drähte, die mit Diamant besetzt sind, die sich da durch den Siliziumblock durchschleifen und diese einzelnen Scheiben rausschneiden. Die sind immer besser geworden und immer effizienter genommen und verbrauchen immer weniger Silizium. Eine andere wichtige Sache ist, dass der Wirkungsgrad der Solarzelle und des Solarmoduls immer weiter hochgeht. Der Wirkungsgrad ist beschreibt, wie viel Sonnenlicht letztlich in elektrische Energie umgewandelt wird. Ja, und ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, da war der Wirkungsgrad bei 10%. Jetzt ist man eher bei 20%. Und da waren verschiedene technologische Entwicklungen notwendig. So eine Solarzelle, die wird in vielen Prozessschritten hergestellt. Und die erste Technologie, die sich da industriell umgesetzt hat, war die sogenannte Aluminium-Back-Surface-Fill-Technologie. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber auf der Rückseite der Solarzelle wird der Aluminium aufgebracht. Und die erzeugt da eine Schicht, die schon sehr gut ist für die Solarzelle. Die stellt einen guten Kontakt her, erzeugt aber auch nicht so sehr viele Verluste. Und der nächste Schritt war dann zum Beispiel die PERC-Technologie. Ja, die habe ich 2012 in die Industrie eingeführt. Damals hat jeder sonst nur Aluminium-BSF gemacht. Und und das hat sofort einen Wirkungsgrad-Hub bewirkt. Das Wichtige war aber, mit der Aluminium-BSF-Technologie ist es nicht weitergegangen. Der Wirkungsgrad ging nicht weiter hoch. Ja? Und diese PERC-Technologie hat es ermöglicht, dass es wieder weiter hochging. Kontinuierlich, wie ein Dampfer. Jedes Jahr 0,5%. Ja? Und alle zusammen. Und deswegen, das war so erfolgreich, dass wenige Jahre später hat auf einmal jeder PERC produziert. Und jetzt seit letztem Jahr ist gar nicht mehr die PERC-Technologie dominieren, sondern eine neue Technologie, TOPCon, ursprünglich jetzt auch am Fraunhofer ISE entwickelt, auch wichtige Beiträge vom Institut für Solarenergieforschung in Hameln. Und diese Technologie ist jetzt marktdominiert. Ja, das sind 80-90% des Weltmarktes sind diese TOPCon-Technologie. Und so wird auch das nächste kommen, dass der Wirkungsgrad immer weiter hochgeht. Ja, diese Metallisierung, um den Strom von der Solarzelle runterzubekommen, der wird immer feiner, dass man weniger Verschattung hat. Ja, und das ist jetzt so auf der direkten technologischen Seite. Man hat aber auf der anderen Seite auch der ganze Maschinenbau. Ja. Wir haben ja in Deutschland so einen exzellenten Maschinenbau. Und der hat gleich von Anfang an, hat man gemeinsam Anlagen entwickelt für die einzelnen Prozessschritte dieser Solarzellenherstellung. Ja. Das waren super Kooperationen, aber auch natürlich, dass das dann auch direkt in die Industrie gegangen ist und angewandt wurde. Es wurden Anlagen gekauft und nicht nur eine Anlage, es auf einmal hunderte von Anlagen. Und dadurch haben die Anlagenhersteller Feedback bekommen. Es hat sich gerechnet. Ja. Die haben neue Maschinen gebaut, die Institute haben Input gegeben und sind neue und bessere Maschinen entstanden. Und wenn so meine ersten Maschinen, die ich gemeinsam mit der Industrie entwickelt habe, die hatten so einen Durchsatz von ungefähr, sagen wir, ja, so 400 Stücke pro Stunde. Und also 400 Solarzellen pro Stunde kamen da raus. Mittlerweile sind das 10.000. Ja, und das hat natürlich dann auch den Materialaufwand, den Personalaufwand reduziert. Zusätzlich kam eine komplette Automatisierung dazu. Ich als gerade in der Fertigung, da fuhren zwischen den einzelnen Anlagen nur noch Roboter hin und her, sogenannte AGVs, und haben die einzelnen Anlagen dann bestückt. Ja, die bringen dann die Solarzellen von der einen zur nächsten Anlage. Da lief überhaupt keine Person mehr drin rum. Ja, und das heißt also auch dieser Personalbedarf, ja, der Footprint, also der Bedarf an Fläche, an Fabrikfläche hat sich unglaublich reduziert. Und deswegen sind diese Fabriken mittlerweile sehr klein geworden, verhältnismäßig. Es kommt unglaublich viel raus. Man braucht wenig Personal, man kriegt höhere Effizienzen. Und das wird immer so weitergehen. Und parallel ist es bei so einem Solarmodul natürlich unglaublich wichtig, das eine gute Qualität hat. Ja, ich setze mir hier immerhin was aufs Dach drauf, was lange halten soll. Und mittlerweile geben die ganzen Hersteller eigentlich Garantien von, also mindestens 25 Jahre Leistungsgarantie, aber eigentlich auch 30 Jahre schon. Das Modul wird jedes Jahr ein kleines bisschen schlechter. Das sind mittlerweile sowas 0,2-0,4%. Ja, das konnte unglaublich verbessert werden. Die ganze Community hat da sehr stark und sehr gut zusammengearbeitet. Und ja, das ist so insgesamt, also so ein paar technologische Meilensteine, die da umgesetzt wurden, was sich da eigentlich getan hat. Ja, das ist wirklich Hightech. Und wenn das nicht möglich gewesen wäre, wenn man das nicht gemacht hätte und das im Wesentlichen aus Europa und im Wesentlichen aus Deutschland hervorgegangen, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre die Photovoltaik heute nicht so billig. Dann hätten wir in Deutschland bestimmt nicht 15% und die gesamte Welt würde nicht glauben, dass das der Hauptenergieträger in der Zukunft sein wird. Ja, und diese Forschung, die hier stattgefunden hat, diese Umsetzung, hat das insgesamt ermöglicht.
Puh, wow, jetzt ist mir ein paar Mal die Kinnlade runtergefallen. Also, das ist ja wirklich, ich habe das auch mitbekommen, als mir hat auch einer erzählt, ja, ich habe das Dach irgendwie vor 20, 30 Jahren mit Solaranlagen, mit Solarmodulen bestückt, das hat mich 30.000 Euro gekostet. So irgendwie so 8 oder 12 Module oder sonst irgendwas, also total irre. Also das ist ja krass und jetzt hast du schon echt viel davon gesagt, aber ich sag mal
also
so,
wenn ich, da gerade nochmal zu diesen hohen Kosten, ne, das ist, also ist ja wirklich so ein Solarmodul, ja, das kostet heute in der gleichen Größenordnung wie ein Dachziegel.
Ja,
eine Fliese im Badezimmer ist pro Quadratmeter teurer als das Solarmodul.
Ja, und du mir das, sagen die Leute, statt einem Zaun machen sie Solarmodule hin, weil das Solarmodul günstiger ist als der Zaun. Also das ist schon irre. Oder wir waren auf einem Event hier von einem Hersteller, der auch Solarmodule hat. Und am Ende vom Event hatten die halt so ein paar Solarmodule übrig, weil sie die halt als Demo gezeigt haben. Und dann sind die rumgelaufen und haben gefragt, wer sie gerne mitnehmen möchte. Weil der Aufwand, die zu transportieren, teurer gewesen wäre, als die Solarmodule zu verschenken. Das ist ja schon also ganz schön irre.
Aber ist ein Riesenerfolg.
Jetzt hast du einige Sachen genannt. So, jetzt denken ja viele da draußen so über die Rolle von Deutschland und China wollen wir gleich noch unbedingt sprechen. Aber jetzt denken natürlich viele da draußen so, okay, das sind jetzt irgendwie ganz billige, günstige Arbeitskräfte in China vielleicht, die Dinger zusammenzimmern, deswegen sind die jetzt so günstig geworden oder so. Also das sind jetzt vielleicht so Vorurteile, die da umherschwirren. Was ist denn so, weil du hast viele Sachen genannt, was ist denn so der Hauptgrund, wieso das jetzt so viel günstiger geworden ist? Ist es Forschung und Entwicklung? Ist es wirklich die Automatisierung? Sind es die günstigen Arbeitskräfte oder wie muss man sich das vorstellen? Was ist so der Haupttreiber des Preises?
Genau. Also es spielen viele Sachen eine Rolle tatsächlich und es ist der Mix aus den Dingen, aber was es definitiv nicht mehr ist, sind günstige Arbeitskräfte. Ja, es ist wirklich die technologische Entwicklung. Ja, das ist also der Hauptgrund ist wirklich, dass der Materialeinsatz geringer geworden ist, weniger teures Silizium benötigt wird, dass die Wirkungsgrade hochgegangen sind, dass es ist Silber in den Solarzellen, dass der Silberverbrauch runtergegangen ist, dass die Anlagendurchsätze hochgegangen sind, dass weniger Personal benötigt wird. Und egal, ob ich in eine Fertigung in Europa und in China gehe, da läuft fast niemand mehr drumherum. Ja, das ist wirklich Hightech, vollautomatisiert. Jede Solarzelle hat mittlerweile einen QR-Code, das wird durchgetrackt, da wird Statistik erfasst, das optimiert sich mit schon zum Teil auch automatisch, aber es wird auf jeden Fall kontrolliert. Das sind alles Hightech-Entwicklungen. Da ist eine Chipfertigung ist wirklich relativ langweilig dagegen, weil die Durchsätze da ganz anders sind.
Ja, dann ist es nicht der Standortfaktor China, der es so billig macht, sondern wir könnten das genauso, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Genau, also wir könnten das genauso. Wichtig ist natürlich, dass wir hier das Gleiche mit dem Gleichen vergleichen. Ja? Also man braucht eine große Fertigung. Wenn eine Fertigung klein ist, dann ist die natürlich wesentlich teurer, weil die ganzen Overhead-Kosten dann nicht verdünnt werden. Ja? Also man muss hier gleiche Fabrikgrößen vergleichen und dann könnten wir das genauso. Es ist natürlich in China eine Sache einfacher. Man kommt unglaublich einfach an Kapital und darf dann Fabriken aufbauen. Ja, das ist in Europa, weil ja momentan Module unter Preis sogar noch verkauft werden müssen, weil es Überkapazitäten gibt. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Deswegen lohnt sich das eigentlich in der marktwirtschaftlichen Welt nicht. Da gibt keine Bank gibt da Geld dafür. Ja, gewisse Staaten stecken da Geld rein, weil sie da rein wollen strategisch. Das ist in China anders und natürlich sind gewisse Randbedingungen in China auch noch anders. Dass schon Energie etwas günstiger ist. Es ist auch, man kann Anlagen günstiger kaufen. Von daher gibt es schon eine kleine Lücke zwischen einer Herstellung in Europa und einer Herstellung in China. Wenn wir es in Zahlen mal sagen, wenn eine ausgefahrene Fertigung in Europa so sagen wir mal um die 24 Cent Herstellungskosten hat, dann ist man in China bei ungefähr 16 Cent. Ja, da ist eine Lücke irgendwie von 8, 9 Cent ungefähr. Die ist da. Die ist aber nicht signifikant. Es ist in beiden Fällen so günstig, dass es in Bezug auf das Gesamtsystem, auf die Stromgestehungskosten wirklich vernachlässigbar ist. Ja, aber es ist eine kleine Lücke da, die alle Sachen, die momentan in China gefertigt werden, sind günstiger. Man hat da andere Umweltschutzbedingungen, Menschenrechtsbedingungen, Arbeitsschutz ist anders, Energie ist etwas günstiger. Von daher ist eine Lücke da, aber diese Lücke wäre durchaus verkraftbar.
Ja, total krass. Das ist so ein bisschen Déjà-vu für mich. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über die Photovoltaik geschrieben. Da habe ich genau diese Kostenanalysen gemacht mit den Rohstoffen. Also damals war 50% des Solarmoduls noch Silizium. Also die Wellwalde, die da reinkam, das war irre teuer. Und die Leute haben gesagt, das rechnet sich nie, selbst wenn du das Geschenk kriegst, rechnet sich das nicht. Also völlig absurd. Und dann hat man ausgerechnet, dass es ganz schnell günstiger wird. Du bestätigst das jetzt im Grunde total. Und wir haben ja auch unfassbar viele Jobs gehabt hier in Deutschland, die sich um diese Themen gekümmert haben. Also jetzt nicht nur in der Windbranche, sondern auch in der Photovoltaik waren ja über 100.000 Jobs. Wäre das nicht dann auch schlau für uns, da vielleicht doch nochmal reinzugehen? Die EU will ja auch, ich glaube, 30-40% der Energieproduktion oder die Dinge, die man dafür braucht, dann auch in der EU produzieren. Das wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt ein Teil wenigstens jetzt nicht nur alles in China hätte, sondern auch in Europa, oder?
Also ich sage, das geht. Also total sinnvoll, und es ist eigentlich eine Katastrophe, wie das jetzt gelaufen ist. Also es ist tatsächlich, es gibt noch Fertigung in Europa, auch in Deutschland. Ja, es gibt Modulfertigung, es gibt aber vor allen Dingen auch Maschinenbau noch, Anlagenbau. Ist natürlich auch wichtig, dass die ganze Installation und sowas natürlich auch lokal in Deutschland dann auch stattfindet. Aber auch die eigentliche Herstellung, ja, Polysilizium, ja, Wacker, wenn ich die mal nennen darf, ja, sind einer der größeren Polysilizium-Hersteller. Also es gibt noch Wertschöpfung in Europa. Das ist ganz wichtig, aber es ist extrem zurückgegangen, und gerade in den letzten 2-3 Jahren ist es nochmal wahnsinnig runtergefahren. Und ich darf vielleicht den Zusammenhang da nochmal ganz kurz erläutern. Also es ist einfach so, dass wir hier mit China eine Planwirtschaft haben, die Vorgaben macht, wie sich die Photovoltaik ausbauen soll. Und Planwirtschaft heißt jetzt nicht unbedingt, dass das wirklich planvoll und sinnvoll wäre, was da passiert. Da werden Vorgaben gemacht, das wird dann auch mit Kreditlinien hinterlegt, Zielvorgaben, wo man dann auch günstig Gelder bekommt, wenn man ausbaut. Und dann geht das so von alleine los. Ja? Dann gehen die lokalen Regierungen rein, investieren mit, unterstützen das Ganze auch, weil sie natürlich auch daran teilhaben wollen, bauen den Firmen dann zum Teil kostenlos die Gebäude auch, stellen dann auch, zum Teil gab es Beispiele, wo das Militär zur Verfügung gestellt wird, dass sie da die Fabriken aufbauen und so weiter. Also solche Sachen laufen dann, und dann hat auch niemand mehr richtig Interesse, das muss dann weiter ein Erfolg sein. Ja? Und so passiert es dann, dass in China immer weiter gebaut wird und viel mehr an Produktionskapazität aufgebaut wird, als die gesamte Welt momentan eigentlich abnimmt. Ja, also wir haben momentan in China eine Produktionskapazität von um die 1200 Gigawatt, und wir verbauen in diesem Jahr vielleicht sowas zwischen 700 und 900 Gigawatt. Das heißt, da ist einfach allein in China, aber es gibt ja auch noch andere Länder, die gerade die aufbauen. Ja, es gibt Indien noch, es gibt die USA, es gibt auch Fertige in Europa, ja, und so. Da ist in China allein steht schon viel mehr, als an Bedarf da ist. Und was dann passiert, ist Überangebot, die Preise fallen. Und das, also ich habe es selbst ja auch erlebt. Ich war ja lange in der Solarfertigung dann auch tätig. Es ist dann einfach so, da fragt man sich, ach, jetzt kommt da der Kunde, und der sagt einfach, er bezahlt den Preis nicht mehr, ja. Er gibt einfach nur die Hälfte. So. Und dann überrechnet man durch und sagt, macht man das jetzt trotzdem, ja, bevor ich jetzt alle Leute entlasse irgendwie, und dann fängt man an zu rechnen, nur noch die operativen Kosten und so weiter, und dann produziert man doch weiter, weil es einfach zu hart ist, das ganze Ding jetzt platt zu machen. Und de facto ist es dann so, dass die Preise unter die Herstellungskosten fallen. Das passiert in China gerade jetzt. Also man hat es ja vorgesagt, also wenn man voll ausgelastet wäre, aber das sind die alle nicht, dann wäre man jetzt ungefähr bei 16 Cent pro Watt-Peak, und sie verkaufen für 9 Cent. Zum Teil die Ware, die in Rotterdam steht, das kam alles in Containern her, das wird dann vielleicht sogar für 5 Cent verkauft. Ja, es ist total unter den Herstellungskosten, und da können natürlich die Europäer nicht mithalten, und die machen dann alle die Grätsche. Und das war in 2 Jahren, alle waren weg. alle waren, mussten dicht machen. Und das ist jammerschade, weil die ja alle führend waren. Die Fertigungen stehen da zum Teil auch noch und werden nicht mehr genutzt. Und von daher, ja, das ist eine Katastrophe und es gäbe eine gute Chance, wenn man da politische Maßnahmen trifft, da auch noch auch wieder reinzugehen. Und es gibt Staaten, die machen das auch. Ja, Amerika jetzt an vielen Stellen gerade hin oder her. Aber das haben sie erkannt. Sie haben erkannt, dass sie nicht abhängig von China sein wollen und haben da entsprechende Zölle eingeführt. Es floriert in Amerika. In Amerika werden Fertigungen aufgebaut, zum Teil wieder mit europäischem Maschinenbau. Als ich Anfang des Jahres in Amerika war, da habe ich dann mal bin ich die Modulhersteller mal auf der Messe mal abgegangen, habe deren Produktionskapazitäten zusammengezählt. Die hatten innerhalb von 2 Jahren sind sie auf 50 Gigawatt schon wieder gekommen, die produzieren. Das war im gleichen Zeitraum hat Europa eine ähnliche Größenordnung abgebaut. Ja. Oder auch wenn wir Indien macht das Gleiche. Die bauen Fertigungen auf, da ist eine Fertigung bereits größer als die Produktionskapazität, die jetzt in den USA da ist. Oder die Türkei, ja, auch da Türkei hin oder her. Aber was die Photovoltaik angeht, die haben da einen Einführzoll auf PV-Module. Das heißt, es kommen keine PV-Module aus dem Ausland mehr rein, weil sie sagen, wir brauchen diese Technologie strategisch. Sie fördern zusätzlich Unternehmen, dass sie tiefer in die Wertschöpfungskette reingehen. Als ich Anfang des Jahres da war in der Türkei, da gab es nur Modulhersteller. Mittlerweile gibt es schon wieder richtig viele auch Zellhersteller, die richtig gute Solarzellen machen, 25% Wirkungsgrad. Und das Schönste, ich war jetzt gerade vor 2 Wochen in der Türkei, Industrieworkshop. Das Schönste insgesamt ist, sie haben die gesamte Wertschöpfungskette. Alles, was ich für das Modul brauche, ja, das Solarglas, den Rahmen, die Einkapselungsmaterialien, selbst die Dioden, die Junctionbox hinten, alles kommt wieder aus der Türkei zu vergleichbaren Kosten und zu einer vergleichbaren Qualität wie aus China. Das heißt, die haben es geschafft, in wenigen Jahren mit einem strategischen Vorgehen hier das gesamte Ökosystem, sagen wir, wieder aufzubauen. Das ist eigentlich das, was wir da in Europa gebraucht hätten. Das passiert viel zu wenig. Da in dem Punkt kann die Türkei ein großes Vorbild sein. Da passiert es das, was wir eigentlich bräuchten.
Aber da muss man doch auch sagen, da wurde doch auch, ich verstehe das absolut und ich denke mir gerade so ein bisschen so, hey, wir als Deutschland sind, wie du auch gesagt hast, gerade in der Forschung und Entwicklung ja maßgeblich mit daran beteiligt, ja, wie gut sich die PV-Module entwickelt haben. Wir hatten auch schon sehr frühzeitig hier Produktionen aufgebaut und gefühlt wurde schon zweimal die gesamte Solarindustrie hier auf politischer Ebene im Keim erstickt, ja, muss man ja auch so sagen, ja. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich meine, die anderen, ob es jetzt China ist oder irgendwer, gehen konsequent diesen Weg weiter mit allen Mitteln, sage ich mal. Das ist da richtig gewollt, ja. Und wir zerstören uns das immer wieder selber, dann bauen wir es wieder auf, dann zerstören wir es wieder, dann bauen wir es wieder auf. Und dann wundern wir uns, dass wir jetzt nicht da mithalten können und fangen wir jetzt ein drittes Mal an, wieder alles aufzubauen. Also das ist ja auch ein bisschen irre, oder? Also
genau.
Weil der Punkt ist ja, es liegt ja nicht offensichtlich an der Technik und an den Möglichkeiten. Es liegt ja daran, dass es ja ganz bewusst gesteuert bei uns nicht gewollt war bisher oder ja, niedergemacht wurde auch teilweise.
Also das niedergemacht würde ich jetzt, also das ist, glaube ich, eher auch zum Teil ein Automatismus und Prioritätensetzung, der dann passiert. Aber man hätte es halt anders machen können, dass es noch da wäre. Und das ist ich aber nicht typisch nur für die Photovoltaik. Ja, wir haben in Europa, auch in Deutschland, ja das Problem, dass es einfach so ist, dass gewisse Branchen in China stärker gestützt werden und aufgebaut werden und subventioniert werden und damit kostengünstiger sind und dann der Markt mit chinesischen Produkten überschwemmt wird. Das ist, jetzt haben wir gerade die Diskussion mit dem Stahl, ja, dann gibt es diese Diskussion zum Automobil. So, zwischendurch haben wir mal die Diskussion, dass Medikamente auch nicht mehr aus Deutschland kommen oder sogar Masken, ja, und bei gewissen kritischer Infrastruktur, und da zähle ich auch die Photovoltaik auch dazu, ja, das sollte man sich einfach nicht abhängig machen. Und es ist aber auch Volkswirtschaft einfach irgendwie nur dumm, kann man sagen, wenn man sich darauf verlässt, dass die billigen Produkte alle aus China kommen und in Deutschland macht man am Ende nur noch Verwaltung und Sozialhilfe. Ja, das kann unser Land auf Dauer nicht tragen. Und von daher hoffe ich schon immer noch, dass die Erkenntnis steigert, dass wir, dass der freie Markt in der Form an seinem Zenit ist. Da müssen Schranken rein, dass in Europa auch wieder Wertschöpfung gemacht wird und gefertigt wird, sodass die Leute langfristig wieder von Industrie leben und nicht nur von Verwaltung und Sozialhilfe.
Wird aber nur passieren, wenn das politisch gewollt ist und unterstützt wird. Solange das politisch nicht gewollt ist oder verhindert wird, wird das auch nicht passieren wahrscheinlich.
Genau. Und deswegen braucht man, muss die Regierung da unterstützend eingreifen. Und Europa hat das eigentlich erkannt. Ja. Aber es wird auf der nationalen Ebene, muss es dann auch umgesetzt werden. Also die Europa hat im Rahmen des European Green Deals, haben die den sogenannten Net Zero Industry Act. Also das ist eine Direktive, die erlassen wurde, um kritische Infrastruktur auch in Deutschland wieder zu fertigen. Ja, das heißt, da gehört die Solarenergie dazu, da gehören aber auch Batterien oder auch Windenergie dazu. Da soll ein gewisser Anteil auch wieder in Europa gefertigt werden. Nicht wie es jetzt läuft, dass da zum Teil um die 90-95% aus China kommen. Das hat die EU eigentlich erkannt und hat da sich überlegt, wie das Ganze realisiert werden könnte. Und es ist da man hat sich einen Mechanismus überlegt, dass Produkte, die in Europa gefertigt werden, also Solarmodule, die in Europa gefertigt werden, da eine etwas höhere Vergütung bekommen sollen. In welcher Form? Es kann auch eine Mehrwertsteuerbefreiung sein und für andere nicht mehr. Es kann auch ein Investitionskostenzuschuss sein. Also dass die auf jeden Fall ein bisschen mehr bekommen und dass deswegen dann Installateure und Betreiber dann einen Vorteil haben, wenn sie europäische Produkte ansetzen. So, diese Vorgabe hat Europa gemacht, den nationalen Staaten. Und die müssen da jetzt für Ausschreibung, da im Prinzip gerade sind die dabei, was vorzubereiten. Jetzt ist es allerdings so, dass viele davon profitieren, wenn die Module eben unter Preis verkauft werden und so super günstig sind, was übrigens auf langfristig auch nicht der Fall sein wird. Ja, man sieht jetzt schon in China, dass die Preise da auch langsam wieder hochgehen. Wenn das gewährleistet wäre, dass jetzt irgendwie wieder auch die Installateure, die Betreiber Interesse hätten, europäische Produkte zu nehmen und das auf Nationalebene dann umgesetzt würde, dann würde da auch wieder was aufgebaut werden an der Industrie. So, und da ist eben nochmal zurück, da ist das Problem, dass es da schon gewisse Leute gibt, die da gar kein Interesse dran haben. Ja, da würde der Strompreis ein bisschen teurer werden, da haben die Leute gerade auch Angst davor, ja, obwohl das Gros des Strompreises sind Steuern, ja, das ist nicht die Erzeugung, ja. Da könnte man auch an anderer Stelle irgendwie runterdrehen, man könnte den Strompreis auch mit europäischen Modulen genauso teuer haben, ja, das ist überhaupt kein Problem. Man müsste da die Weichen stellen und da tun sich gewisse europäische Staaten tun sich da leicht. Ja. Ich gehe feste davon aus, dass man im nächsten Jahr von Frankreich oder auch von Italien ein Programm sehen wird, wo das Wiederaufbau von Fertigung ermöglicht. Bei Deutschland bin ich gespannt. Ja, bei Deutschland bin ich das, also, was man momentan sieht, sehr gespannt, ob man diesen Weg geht, ob man einen Weg geht, wo man sagt, man möchte Industrie wieder haben oder ob man sich von der Industrie verabschiedet hat. Ja, und das gilt nicht nur für die Photovoltaik, das gilt für alle Sachen. Da kann nur ein Appell an die Bundesregierung, dass sie den Schritt tun, da auch wieder Fertigung zu ermöglichen. Weil die Technologie ist hier entstanden, die Technologie ist da und es wird auch so kommen, dann kommen auch Chinesen hier nach Europa und werden investieren. Ja, ein Solarmodul ist viel zu schwer auf Dauer. Ja, das sind ungefähr 10 und sogar bis 20% der Transportkosten schon, die, wenn ich ein Modul von China hierher hole. Das heißt, und das wird natürlich, das Verhältnis wird immer größer, weil die Module natürlich immer günstiger werden. Ja. Und wir sehen jetzt schon große chinesische Unternehmen, die jetzt in Frankreich gerade ein Werk aufbauen. Ja, das ist auch, letztlich ist auch egal, wo das Geld herkommt. Es wird überall irgendwann in den Regionen wieder gefertigt werden, aber die Randbedingungen müssen stimmen. Und die Randbedingungen dürfen nicht so sein, dass es nur noch eine Region in der Welt gibt, wo gefertigt wird, wo verdient wird, wo man sich dann alles leisten kann, die uns dann im Prinzip diktieren können, was wir machen, weil wir abhängig sind. Und der Rest ist Bittsteller, zahlt Sozialleistungen und die Mitarbeiter arbeiten alle in der Verwaltung.
Euch auch nochmal ganz kurz für euch nochmal so ein paar Zahlen. China hat jetzt im letzten halben Jahr mehr Photovoltaik zugebaut als Deutschland in den letzten 25 Jahren. Das ging gerade letzte Woche über den Ticker. Das ist eine unglaubliche Zahl. Also wir haben jetzt, glaube ich, über 100 Gigawatt an Leistung bei PV gebaut. Was aber so ein bisschen positiv stimmt, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt riesige Überkapazitäten in China, aber auch in anderen Ländern, dass 92% aller neuen Kraftwerksleistungen für die Stromproduktion weltweit sind im Grunde erneuerbare Energien. Zumindest habe ich das jetzt letztens irgendwo wieder gelesen und dachte so, boah, das ist ja irre, da haben die Fossilen ja eigentlich schon, irgendwie sind die auf dem absteigenden Ast, also Erneuerbare geht hoch und obwohl auch der Strombedarf steigt, schaffen die es, das wohl ganz gut zu kompensieren. In China sehen wir sogar, dass der CO2-Abdruck oder die CO2-Emissionen dort stagnieren bzw. ein bisschen sogar gesunken sind. Das sind ja eigentlich ganz gute Entwicklungen. Es wäre ja für uns dann schlau, diese Technologie im Land zu behalten, die Wertschöpfung vor Ort. Das ist ja immer mein Thema hier, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Du sagst jetzt gerade, das wäre ja gigantisch, also nicht nur Jobs, sondern die ganze Wertschöpfung, die hier entsteht. 70% der Photovoltaikanlage ist ja die Wertschöpfung hier vor Ort. Die Installation und die Stromproduktion und gar nicht die günstigen Module aus China. Wenn wir das jetzt auch noch hier machen würden, das wäre ein gigantisches Potenzial.
Genau.
Du hast auch mal zu mir gesagt, es gibt eigentlich gar kein Flächenproblem, Felix. Du kannst im Grunde die versiegelten Flächen und Fassaden und so, wenn du da nur einen Bruchteil von belegst, dann haben wir die Energiewende im Grunde schon geschafft. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen mit dem Potenzial? Das fand ich gigantische Zahl.
Also ich habe gleich was zu dem Potenzial nochmal.
Ja.
Und ich sage auf der anderen Seite jetzt nochmal zu dieser Chance, die da eigentlich ist. Ja, wir haben in der Welt einen riesigen Energiehunger. Der Energieverbrauch wird steigen. Natürlich werden Länder auch effizienter werden, wie Deutschland. Es wird immer energieeffizienter. Autos werden energieeffizienter fahren als bisher mit Elektromobilen. Die Wärmepumpe ist effizienter als eine Gasheizung. Ja, das heißt, man wird insgesamt von Primärenergie auf die Endenergie, man wird effizienter werden, aber es braucht natürlich immer mehr Menschen Energie. Es gibt für ganz andere, ja, also allein Datacenter, ja, KI, das verbraucht alles Unmengen an Energie. Also ich habe neulich mal gehört, dass OpenAI wird, glaube ich, weiß nicht mehr genau, im Jahr 2030 bereits einen höheren Energieverbrauch als Indien haben. Ja? Also es kommen auch unglaublich viele Energieverbraucher dazu und die verbrauchen alle elektrischen Strom. Ja? Die Wärme verbraucht in Zukunft Wärmebedarf elektrischer Strom. Das werden alles Wärmepumpen sein. Das ist kein Gas- oder Holzofen mehr. Der Benziner wird weg sein. Es wird alles elektrisch sein. Also es geht alles elektrisch. Der Energieverbrauch geht hoch. Und da ist ein Markt dahinter mit der Photovoltaik, der gigantisch ist. Ja, da ist der Handymarkt weltweit ist da ein wirklich ein feuchter Witz dagegen. Aber auch der Automobilmarkt, ja, weltweit ist nichts dagegen. Es ist ein Riesenmarkt. Und an diesem Markt wollen sich strategisch nicht nur für den eigenen Energieverbrauch, sondern auch als Exportmarkt wollen sich gewisse Nationen eben beteiligen. China ganz vorne. Das ist für den Export auch ganz klar. Ja, und deswegen ist es total wichtig wäre es für Europa, ganz vorne Mac für Deutschland als Exportnation, dass alle, die du aufgezählt hast, die daran verdienen, ja, das sind Materialhersteller, wo wir gut sind, das sind Anlagenbauer, wo wir exzellent sind, das sind aber auch dann natürlich die Produzenten, wo wir viel Erfahrung haben, aber die Installateure, ja, das ist alles, das wäre super wichtig, dass dieses Potenzial und dieser Markt und das geht natürlich dann auch immer stärker noch tiefer rein, ja, dann auch bis in die Wärme und wie gesagt auch Speicherung und so weiter, dass dieser ganze Markt, das ist natürlich super schade, wenn man sich in Europa davon verabschiedet. Das war der erste Teil.
Ja.
Der zweite Teil, du hast dann zu den Potenzialen gesprochen. Ja?
Genau.
Also man braucht ja, wenn ich insgesamt jetzt, wir haben uns in Deutschland vorgenommen, CO2-neutral zu werden. Und da gibt es natürlich verschiedene Szenarien, wie man das machen kann. Das ist mittlerweile, ist jeder davon überzeugt, dass das möglich ist. Da ist Deutschland übrigens ein ganz wichtiger Player weltweit, weil viele Länder, die auf erneuerbare Energien setzen, ja, die haben schon einen großen Anteil an Wasserkraft. Mit Wasserkraft ist es relativ einfach. Ja. Wir haben fast keine Wasserkraft. Das ist unter 3%. Und die Energiewende, die jetzt bei uns stattgefunden hat, mit 60% an erneuerbaren, über 60% an erneuerbaren Energien, kommen von 3% insgesamt mit Wasserkraft. Das sind fluktuierende Energiequellen. Ja, das ist Sonne, das ist Wind, die mal da sind, mal nicht da sind. Und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Und das hinzubekommen, damit mit entsprechenden Speichern auch, mit den entsprechenden Netzausbauten, mit Verlagerungen von Lasten auch, das ist Hightech, was ich dazu brauche. Ja? Und da gucken ganz viele auf Deutschland, wie wir das eigentlich hinkriegen. Und bisher kriegen wir das super gut hin. Jeder hat immer gesagt, nee, das, also mit so viel Photovoltaik, das geht überhaupt nicht. Also irgendwie bei 3% kann ich mich noch an große Kampagnen erinnern, geschaltet von den Energieversorgern, mehr als 3% als erneuerbare Energien geht nicht. Ja, dann bricht unser Netz zusammen. Jetzt sind wir bei 60, geht noch immer. Es wird auch noch weitergehen, aber es ist herausfordernd. Ja, und so, und da gibt es entsprechende Szenarien, wie man das umsetzen kann. Und da brauchen wir an Photovoltaik für ein solches Szenario so etwa 400 bis 500 Gigawatt Photovoltaik. Ja, und wir haben momentan sowas 60 Gigawatt installiert. Das heißt, wir brauchen noch eine Verzehnfachung der Photovoltaikflächen in Deutschland. Da kriegt natürlich jetzt jeder einen Schrecken. Wo soll denn das jetzt noch alles hin? Und das ist, wie gesagt, das Thema, was du angesprochen hast. Und ein Schwerpunkt heute ist, dass wir neue Anwendungen entwickeln und dass die eben dann kostengünstig und aber auch hübsch sind, sodass die Photovoltaik da auch gar nicht mehr ins Auge sticht und zusätzliche Funktionalitäten hat und uns gar nicht mehr auffällt. Und da haben wir existierende Flächen. Wir haben das mal am Fraunhofer ISE eine Studie gemacht und überschlagen. Und wir hätten da also insgesamt so die 2500 Gigawatt waren es, glaube ich, an Flächenpotenzial. Und wir brauchen für die Energiewende mal gerade 500. Ja? Und was sind das für Flächen? Ja, das sind zum Beispiel Fassaden, das sind Dachflächen, das sind aber auch Automobile, das sind LKWs, das sind Schallschutzwände, ja, das sind Agri-Photovoltaik, ja, wo wir eine doppelte Nutzung jetzt der landwirtschaftlichen Flächen zur Stromerzeugung und für die landwirtschaftliche Erzeugung haben, sodass wir dann, die Pflanzen mögen zum Teil gar nicht so viel Sonne, ja, sodass, und die mögen auch keinen Hagel und so weiter, ja, dass wir da dann sogar landwirtschaftlich mehr aus der Fläche rausbekommen als bisher, aber zusätzlich noch Strom ernten. Und diese Technologien sind alle, die sind zum Teil noch hässlich, die sind zum Teil noch teuer und das müssen wir weiterentwickeln. Das ist ein weiteres ganz großes Thema der Photovoltaik, an dem ich auch arbeite, mit dem ich mich auseinandersetze, um hier Lösungen zu bringen, wo die Leute gar nicht mehr merken, dass es Photovoltaik ist, die im Standardbauprodukt sind, die so günstig sind wie ein normales Bauprodukt, die so lange halten wie ein normales Bauprodukt. Ja, ein Dachziegel hält 40, 50 Jahre. Ja, so ein PV-Modul kann das im Prinzip auch. Ja, muss man nur entwickeln. Und das sind Dinge, da kriegen wir die Photovoltaik überall rein. Das merkt man gar nicht. Und das gehört zu dem Szenario, dass die Photovoltaik die Energiequelle ist, die momentan schon am günstigsten ist von der Generation, die aber in Zukunft absehbar nichts mehr kosten wird. Ja? Und das gehört auch dazu, dass wir da Lösungen entwickeln, die uns dann aber auch überhaupt nicht mehr stören. Weil ganz ehrlich gesagt, so Photovoltaikmodule, jetzt mich stört es nicht ganz so stark, weil es ja auch irgendwie wichtig ist. Ja? Mir ist ein PV-Modul auf dem Dach, ist mir lieber als irgendwie jetzt irgendwie ein Kohlekraftwerk um die Ecke oder ein Atomkraftwerk. Aber es könnte ja auch wirklich auch hübscher sein. Ja, man könnte das so ins Dach, ich war gestern bei einem Schweizer Hersteller, mit dem wir zusammen auch Dachziegel weiterentwickeln. Ja, man sieht überhaupt, es ist ein richtig hübscher Dachziegel. Man sieht überhaupt nicht mehr, dass da Photovoltaik drin ist. Ne? Und da kommt dann einfach Energie raus. Direkt am Haus, wo ich es brauche. Direkt gar nicht durchs Netz durch. Ja? Zur Eigenversorgung, für die Wärmepumpe, für die eigene Wallbox, um damit auch zu fahren. Ja? Das ist eigentlich super. Ne?
Du hast es auch eben gesagt, Potenzial, also gigantische Gigawattmengen. Das ist ja Wahnsinn. Du hast aber auch gesagt, naja, der Strombedarf steigt ja deutlich an mit Elektromobilität, mit Heizen etc. Genau. Jetzt hast du vorhin gesagt, 20, 22% Wirkungsgrad hat so ein Solarmodul. Wo, Wo kann es denn noch hingehen? Du hast in dem Video mit uns gesagt, ja, das ist eigentlich Open End, bis 60-70% kann das noch gehen. Ist das, soll man da jetzt noch warten, bis so eine, ja, bis also wir da hinkommen, oder wie lange dauert das noch?
Also das ist eine ganz wichtige These. Ja, warten in der Photovoltaik ist immer ein Fehler. Ja, es verbessert sich immer weiter, aber es verbessert sich kontinuierlich und in jedem Moment rechnet sich schon. Ja, von daher, warten bringt nichts. So, und jetzt guck mal, du hast erstmal vom Wirkungsgrad gesprochen. Der Wirkungsgrad geht immer weiter hoch und da kommt aber jetzt nicht auf einmal so ein Quantensprung, ja, dass wir auf einmal irgendwie ein Solarmodul haben, was dann auf einmal irgendwie 50% Wirkungsgrad hat. Das gab es bisher noch nicht. Das geht kontinuierlich immer um 0,5%, 0,5 bis 0,6% im Jahr hoch. Darauf kann man sich irgendwie verlassen. Und da sind aber viele, ich hatte ja vorhin ein paar Beispiele genannt, ja, weil es am Anfang, als ich angefangen habe in der Industrie, war es die Aluminium-BSF-Technologie, dann kam PERC, jetzt ist Topcon, danach kommt Tandem, Silizium-Perovskit. Ja. So, das geht aber, und in jeder dieser Stufe gibt es eine kontinuierliche Weiterentwicklung, dass der Kunde das eigentlich gar nicht sieht. Der kriegt ein Modul und jedes Jahr, wenn er ein Modul ein Jahr später kauft, ist es 0,5% besser. Jetzt gibt es da natürlich irgendwie Ausreißer, dass da ein Produkt vielleicht schon mal ein bisschen besser ist und als ein anderes, aber diese ganze Crowd, die zieht da kontinuierlich hoch. Und ja, wir haben heute, als ich angefangen habe, hatten die Module so einen Wirkungsgrad von 10%, jetzt ist es doppelt so viel, das heißt, ich brauche die Hälfte der Dachfläche, sind bei 22% ungefähr. Es gibt auch schon Module, die haben 24%. Also Prozent ist irgendwie einfacher, es ist immer noch 22%, heißt, ich hole mir da 220 Watt pro Quadratmeter raus, ja, das, was da als Angebot da ist. Ja, und wie geht das weiter? Also Open End ist natürlich nie, ne? Also irgendwie 100% wäre das Limit. Das geht jetzt aus physikalischen Gründen auch nicht. Aber wir sind mit der aktuellen Silizium-Technologie, gucken wir jetzt mal auf die Solarzelle. Von der Solarzelle ins Modul geht dann meistens auch immer noch ein bisschen was verloren. Muss noch nicht so sein, kann auch gleich bleiben, wenn man da gute Technologien hat. Daran arbeite ich auch. Aber mal von der Solarzelle sind wir heute in den Fertigungen sowas bei einer Topcon-Fertigung bei 25-26%. Und ja, das theoretische Limit liegt so etwas um die 29%. Ja, da wird die Luft natürlich immer enger irgendwie. Ja, und dann gibt es irgendwann auch wieder so eine Sättigung. Und ja, dann bräuchte man halt als nächstes so eine Tandem-Solarzelle. Ja, da setzt man auf diese Lithium-Solarzelle, könnte man auch andere Materialien nehmen. Aber ich hatte ja gesagt, dass man eigentlich gerne immer so viel wie möglich von dem, was man entwickelt hat, weiter nutzt. Da weiß man nämlich, dass das funktioniert, dass das viele Jahre Garantie geben kann. Ja, und deswegen macht man kleine Veränderungen. Und die nächste Veränderung wäre jetzt, dass man auf diese Lithium-Solarzelle eine zweite Solarzelle draufsetzt. Ja, direkt verschaltet und die eine Solarzelle kümmert sich dann um den einen Teil des Lichtes sehr effizient und die andere Solarzelle dann, die da drunter liegt, da geht ein Teil des Lichtes durch diese erste Solarzelle durch, ne? Das UV-Licht, das wird in der ersten Solarzelle dann verarbeitet und das Infrarotlicht, das geht durch diese erste Solarzelle durch und erreicht dann die zweite Solarzelle und wird da verarbeitet. Da stapelt man also solche Solarzellen, das nennt man Tandem-Solarzellen. Und da ist so der heißeste Kandidat momentan, ist die Perovskit-Technologie, Silizium-Perovskit. Dann hat man schon mal zwei Solarzellen übereinander und da ist das Limit dann irgendwie knapp bei unter 40%, ich glaube 39,5%. Das wird natürlich auch noch nicht sofort jetzt industriell so sein. Ja, das ist immer industriell, geht es immer 0,5% pro Jahr weiter hoch, egal was da für ein Baukastensystem dahinter steckt. Und ja, da gibt es erste Hersteller, also alle entwickeln gerade diese Silizium-Perovskit-Technologie, ja, alle Institute in Europa, ja, ist da wieder führend, ja, aber auch die ganze Industrie weltweit, die versucht das jetzt da schon mit zu partizipieren und es gibt da auch erste Player, die da sogar auch schon Produkte ins Antesten, Produkte im Feld, ja, die Firma Oxford PV auch in Deutschland, Entwicklung aus Oxford, Großbritannien, ganz führend. Und ja, und da sind Wirkungsgrade schon von, also auf Modulen jetzt dann auch schon, also Zelle auf kleinen Flächen ist man da schon auf deutlich über 30%, aber jetzt erste Modulwirkungsgrade auch schon von 30%. Ja, Modultechnologie haben wir da auch entwickelt mit den genannten Playern zusammen und das in die Industrie überführt, da muss man ganz Krass. Neue Sachen wieder berücksichtigen. Und genau, das, also solche Sachen machen wir hier am Fraunhofer ISE, ja, sowohl die Modultechnologie, aber auch ganz wichtig diese Zelltechnologie und das Großskalieren da auf größere Flächen. Und ja, und dann ist man bei Tandem. Ja, dann kommt man irgendwann da an den Deckel dran. Das ist irgendwann dann 39%, wird es nicht ganz sein, aber vielleicht kommt man dann irgendwie auf 35% irgendwann. So, und dann braucht man vielleicht noch eine weitere Schicht. Ja, und dann kommt noch ein weiteres Perovskit, was dann auch so entwickelt ist, noch als dritte Solarzelle drauf. Und dann kommt vielleicht nochmal eine vierte Solarzelle dazu. Und da ist, wenn ich den da immer mehr staple, das muss natürlich auch alles günstiger werden, dann komme ich da irgendwann halt, bin ich bei knapp unter 70% beim theoretischen Limit. Real wird man dann vielleicht irgendwie, was weiß ich, sein bei 45% oder vielleicht auch bei 50%. Ja, auf jeden Fall, da geht der Zug weiter. Von daher würde ich sagen, wir sind da erst am Anfang. Ja, da ist gut nochmal eine Verdopplung auch möglich. Aber das ist noch nicht mal das Entscheidende. Neben dem Wirkungsgrad, ja, der ist natürlich, wenn so ein Modul jetzt dann auf einmal einen doppelten Wirkungsgrad hat, ja, von jetzt, was weiß ich, 2003 auf heute ist eine Verdopplung des Wirkungsgrades, brauche ich die halbe Dachfläche, ich brauche die halbe Fläche, die halbe Anzahl an Dachhaken, ich brauche aber auch nur halb so viele Installateure, ich brauche aber nur halb so viel Siliziumwafer. Ja, also Wirkungsgrad ist ein guter Hebel, um alles günstiger zu machen. Aber genauso wichtig ist auch Materialeinsparung, das hatte ich ja vorher gesagt. Und auch da ist wirklich Open End. Ja, wir haben da momentan noch 120 Mikrometer Siliziumwafer drin. Silizium ist teuer. Ursprünglich waren das mal 400, 500 Mikrometer. Was brauche ich am Ende? Vielleicht sind das mal 10 Mikrometer. Ja, also das heißt, da geht der Zug erst los. Ja, wir haben da jetzt aber auch noch, wir verbrauchen sehr viel Silber. Ja, und dieser Silberverbrauch, den kann man total reduzieren. Das wird man durch andere Materialien ersetzen. Ja? Auch das Glas, ja, da ist noch relativ viel Glas drin. Glas, denke ich, wird schon immer bleiben, aber das kann alles noch wesentlich cleverer gestaltet werden, sodass am Ende bleiben wahrscheinlich dann irgendwie die Glaskosten bestehen. Ja? Und dann sind wir in dem Bereich, dass die Stromerzeugung nichts mehr kostet. Das, was man sich eigentlich immer gewünscht hat.
Zumindest immer dann, wow, wenn die Sonne aufgeht.
Genau. Speicherung, Verteilung und so weiter, das brauche ich alles noch. Das wird immer was kosten, ja. Und Steuern wird es auch immer geben. Der Staat soll ja auch mitverdienen. Muss nicht ganz so viel wie aktuell, denke ich. Aber um den Strompreis, also Industriestrompreis, auch ein bisschen runterzubekommen, macht ja Sinn, ja. Aber kann man trotzdem mit europäischen Modulen machen.
Aber guck mal, jetzt haben wir doch hier sehr viel darüber geredet, dass wir in Europa wahnsinnig gut darin sind, zu forschen, zu entwickeln, ja, die ganzen Systeme effizienter zu machen, Rohstoffe Stück für Stück rauszunehmen, Maschinen zu bauen etc. Und wir haben auch darüber geredet, dass die Produktion dieses Ganzen eigentlich überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Jetzt mal einfach mal so ein bisschen so ein Gedanke in den Raum. Ist das vielleicht die Rolle auch, die wir dann einfach vielleicht haben? Oder ist das vielleicht auch was, wo man auch in Zukunft weiterhin dann nicht mal das Geld dann verdienen kann, indem wir uns eher sehen als, ich sag mal, so ein bisschen Deutschland, Land der Dichter und Denker, wie man so schön sagt. Also sind wir dann vielleicht ein bisschen so die auch in Europa, die auch maßgeblich mitentwickeln und Maschinen und etc. und Know-how und Forschung und Entwicklung. Und China vielleicht eher mehr der Produzent. Wäre das vielleicht so, da könnte man sich vielleicht so ein bisschen so, jeder findet so seine Rolle oder ist das doof?
Also das ist meines Erachtens wirklich, das ist brandgefährlich. Ja, weil wir machen uns hier, und das haben viele Staaten ja auch erkannt, wir machen uns hier in einer Form abhängig. Jedes Industrieunternehmen, was nur von einem einzigen Hersteller Rohstoffe kauft, die Geschäftsführung würde man entlassen. Das ist ein fataler Fehler, weil wenn der eine sagt, nee, ich gebe dir nichts mehr, dann muss ich aufhören zu produzieren und muss alle entlassen und gehe pleite.
Also darauf können wir uns nicht ausruhen.
Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Und das ist mit China, ist das gerade, ist ja nun auch ein System, was ich arbeite gerne mit Chinesen zusammen, ja, und das ist, aber es ist ja nun auch ein System, was zum Teil auch unseren Werten auch nicht ganz entspricht und das ist hochkritisch. Ja, man möchte, kann da auch einfach in Situationen kommen, wo wir total erpresst werden können und immer von einem abhängig zu sein, ist ein fataler Fehler. Das sollte man auf keinen Fall tun. Ja. Ich glaube aber auch, es ist insgesamt für die Volkswirtschaft, ja, überhaupt nicht sinnvoll, wenn die Produkte nur noch in einer Region gefertigt werden und in Deutschland leben wir dann, wie gesagt, nur noch von Verwaltung und Sozialhilfe. Das funktioniert nicht. Das wird die Leute hier abhängig und traurig machen. Man muss einfach auch wertschöpfen, damit wir uns was leisten können, was tun können und auch mit erhobener Brust wieder nach vorne gehen können. Ja? Und deswegen ist es strategisch, glaube ich, wirklich überhaupt nicht sinnvoll. Die gesamte Fertigung ist es nicht nur für die Photovoltaik, das ist ein erstes Beispiel, ein sehr dominantes. Aber insgesamt auf Fertigung in Europa zu verzichten, ist total idiotisch. Ja? Und das wird momentan verfolgt. Oh, zum Teil merken das die Politiker vielleicht gar nicht, was sie da machen. Aber es wird durch die Politik, die man macht, hat dazu geführt, dass in Deutschland eben immer weniger Photovoltaik produziert wird. Ja, und man hätte da Maßnahmen ergreifen können, da einfach den Europäern besseren Marktzugang zu erlauben als Chinesen. Und das wäre kurzfristig etwas teurer geworden. Aber langfristig lohnt sich das, weil wir die Abhängigkeit haben und nicht mehr erpressbar sind. Und das müssen wir machen. Und da gibt die Europäische Kommission, gibt da eigentlich, die haben das verstanden. Ja, die geben da ja auch Leitlinien im Rahmen des NZALs, was auch Deutschland jetzt im nächsten Jahr umsetzen muss. Die geben ja Vorschläge, wie was machen soll. Aber es gibt einfach auch viele Stimmen in Deutschland. Und da sind zum Letzten auch Installateure, die sich total freuen. Ja, dass sie günstige Module kriegen, weil sie dann ihre Marge noch mal höher machen können, dass sie da einfach die chinesischen Module lieber nehmen. Ja? Und das war das Schöne, was sie aus der Türkei mitgebracht haben. Die haben komplett wieder auf türkische Wertschöpfung gesetzt und jetzt freuen sie sich. Jetzt haben sie wieder Qualität und Kosten im eigenen Land und das funktioniert, aber es braucht ein bisschen Zeit. Und auch jetzt wird die Türkei noch etwas teurer sein natürlich als China. Das ist so und Abhängigkeiten sind auch noch da. Aber man muss in diese Richtung gehen. Was mir aber wichtig ist, das soll jetzt nicht China verteufeln. Ja? China hat auch eine total wichtige Rolle. Ja? Die Photovoltaik wird nur günstiger, wenn es weltweit überall gemacht hat. Und die chinesische Regierung hat verstanden, dass die Photovoltaik die wichtigste Energiequelle ist, sowohl für das eigene Land als auch für den Export. Ja? Und die wollen da ja gerade Technologie entwickeln. Ja? Und wenn die Chinesen nicht den eigenen Markt so entwickelt hätten, das ist, wie gesagt, du hast es vorher genannt, das ist mehr installiert jetzt in China als in Deutschland, ja, wobei Deutschland auch viel, viel kleiner ist als China und auch die Hälfte von China hat, aber nichtsdestotrotz, es wurde jetzt mehr installiert insgesamt und das hat China erkannt, den Markt aufgebaut, sie haben aber auch Industrie aufgebaut und nur das hat auch diese Skalierungseffekte bewirkt und auch nur das hat dazu beigetragen, dass insgesamt Photovoltaik auch in Europa günstiger geworden ist. Ja, dadurch ist auch Maschinenbau, mehr haben Maschinen gekauft, dadurch sind Maschinen günstiger geworden, besser geworden, Solarmodule sind, das ist besser geworden, das ist ein gemeinsamer Job der Welt. Ja, das muss China, Deutschland, Amerika, Indien, Türkei, das müssen alle Länder zusammen machen, Europa insgesamt. Und es muss aber überall produziert werden. Es kann nicht sein, dass diese wichtige Quelle nur in einem Land produziert wird. Wir würden uns auch unwohl fühlen, wenn Panzer nur noch in China produziert werden.
Wow, ja, das gutes war ein paar starke Schlusswort. Weil, ja. Das ist ja im Grunde, vor allen Dingen, was ich so krass finde, weil du das ja jetzt ein paar Mal auch gesagt hast. Ich meine, bei Medikamenten haben wir schon gemerkt, dass das ganz, ganz schlechte Idee war, alles aus China zu holen. Dann haben wir jetzt, glaube ich, das beste Beispiel gehabt mit dem Gas von Putin und tauschen wir jetzt mal den Dealer aus gegen Donald Trump, der sagt nicht Partnership bei der Energie, sondern der sagt Energy Dominance. Also ich will dich dominieren. Und was ich halt so heftig finde, ist, dass man sozusagen aus diesen Fehlern der Vergangenheit jetzt gar nichts lernt, ja. Also dass dann nicht sagen, pass mal auf, Leute, wir hätten hier die Möglichkeit, die Sonne schickt uns ein 10.000-faches an Energie auf die Erdoberfläche als das, was wir im ganzen Jahr verbrauchen. Also da ist erstmal unendlich viel Energie da. Das Einzige, was wir machen müssen, ist vor Ort hier die Wertschöpfung zu schaffen. China hat das beeindruckend gemacht, hast du gerade gesagt, auch eigene Märkte geschaffen, was wir natürlich am Anfang mal gemacht haben und dann irgendwie sehr völlig schön, versemmelt sehr gut, haben.
Ja. Ja.
Ne? Also das ist ja eigentlich eine krasse Geschichte, die man ja eigentlich den Politikern auch mal sagen kann, hey Leute, wir haben ein wirtschaftliches Talfahrt erlebt oder beziehungsweise haben hier wirtschaftlich Probleme, diese Dinge anzugehen, diese Energiewende zu machen, das sage ich immer auf meinen Vorträgen, wäre ja ein ein Wirtschaftswunder 2.0, wenn man es denn richtig macht, in der Fläche alles versucht, hier auch teilweise vor Ort zu produzieren, nicht nur das Handwerk dann sozusagen mit ins Boot nimmt, sondern halt auch die ganze Herstellung der Dinge. Das wäre doch für unsere Wirtschaftsministerin, sage ich jetzt mal, eine Riesennummer, die Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen, zumindest in diesem ganzen Bereich Energie, anstatt dann zu sagen, hey, lass uns doch lieber das machen, was uns jetzt eigentlich in die Scheiße geritten hat, auf gut Deutsch gesagt, mit dem Abhängigkeit vom Gas, da müssen wir jetzt eigentlich mal weitermachen. Wie kann das sein, dass die Politiker da nicht auf euch, also die aus der Branche sind, die Experten, hören?
Naja, man hat hier natürlich schon immer verschiedene Kräfte, die da unterschiedliche Sachen wollen. Ja? Und ich hatte es ja vorgenannt, dass es auch gewisses Interesse gibt, dass man jetzt diese von China subventionierten Module hier in Deutschland mit verbaut, weil effektiv natürlich damit China auch einen Teil der deutschen Energiewende subventioniert. Ja? Das ist einmal im Großen gesehen, aber auch der Installateur, den habe ich genannt, der dann lieber zum chinesischen Modul greift als zum europäischen, weil es etwas günstiger ist und er dann eine etwas höhere Marge hat. Auch der ist letztlich mit beteiligt. Und irgendwann wird das Ganze dann auch zu einem System, wo jeder halt so einen kleinen Vorteil hat und dann ist die Fertigung dann nicht mehr im Blick und dann ist es passiert. Ja, dann denkt niemand mehr, jeder kurzfristig nicht mal an Fertigung. So, aber im Prinzip, das, was mir wäre wichtig ist zu sagen, also Europa hat Vorgaben gemacht, wie man jetzt hier die Fertigung in Europa wieder etablieren könnte. Und die müssen jetzt national umgesetzt werden. Von daher liegt es in der Verantwortung der Bundesregierung, in der Verantwortung der Wirtschaftsministerin, hier ein System zu etablieren. Und wir haben da entsprechende Vorschläge gemacht, die es ermöglichen, in Europa, insbesondere aber auch in Deutschland, diese Wertschöpfungskette wieder aufzubauen, ohne dass der Strompreis da signifikant irgendwie teurer wird und zwar langfristig dann eben auch günstig bleibt. Und also auch nur durch die Photovoltaik kann man übrigens langfristig auch einen günstigen Strompreis garantieren. Das ist auch mal ganz wichtig zu sagen. Es wird immer so gesagt, als wenn die Photovoltaik das gewesen ist, was alles teuer gemacht wird. Zum Teil bisschen stimmt es, weil wir da natürlich am Anfang auch schon auch mit dem EEG ordentlich Geld reingesetzt haben. Aber letztlich hat es jetzt auch wieder dafür gesorgt, dass günstiger Strom, nämlich für 4 Cent auch in Deutschland erzeugt, aus Photovoltaik kommt und nicht aus teuren Kohlekraftwerken oder Gaskraftwerken. Ja. Also so, und von daher ist das eine ganz wichtige Geschichte. Die Bundesregierung, die Wirtschaftsministerin, das Wirtschaftsministerium hätte die Möglichkeit, eine Energiepolitik zu machen im nächsten Jahr. Sowohl die Reform des EEG steht an, als auch dieser NZIE-Umsetzung steht an für Ausschreibungen. Sie hätten die Möglichkeit, ein System zu etablieren, was es erlaubt, in Europa wieder zu fertigen und was aber gleichzeitig den Strompreis nicht signifikant teurer macht, aber Europäer bevorteilt. Die Möglichkeit haben sie. Ich gehe davon aus, dass es europäische Staaten gibt, die das noch besser verstanden haben als die Bundesregierung und die das auch machen werden. Es bleibt abzuwarten, ob Deutschland diesen Schritt geht.
Genau, deswegen aber kann man auch nochmal sagen, das ist mir auch nochmal wichtig, wir können ja nicht die eigenen Versäumnisse anderen in die Schuhe schieben, ja, so deswegen auch nochmal der Wink, ja, wenn wir über China reden und was die für Dinge machen, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen teilweise auch ein Neid, dass man darüber guckt und denkt so, hey, dass die das so konsequent durchziehen, aber natürlich gibt es da auch natürlich Probleme, haben wir auch schon angesprochen, aber wichtig ist, nur weil wir Dinge versäumt haben oder nicht konsequent machen oder als Regierung, können wir das ja nicht anderen jetzt ankreiden. So, das ist mir ganz wichtig, deswegen, und du hast es ja gerade schön auf den Punkt gebracht, es gibt die Möglichkeiten, wir können das tun. Was heißt wir? Wir müssen natürlich auch unsere Regierung schön auf die Finger hauen und immer wieder daran erinnern, wir machen das hier im Podcast regelmäßig. Da gibt es links und rechts eine Schelle an die Backe, mal verbal, ja, also wir sind so, also wir versuchen hier auch und wir unterstützen natürlich auch Aktionen, ja, Solarstrom statt Erdgasstrom zum Beispiel, ne, rund um die Energy Watch Group von Hans-Josef Fell oder eben auch hier vom lieben Herrn Farenski, ja, also unterstützt das auch mit. Die Links haben wir auch, hauen wir auch in den Beschreibungstext. Da kann man natürlich Dinge tun und anders wird es nicht gehen. Also da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und jetzt mal richtig hier Strom geben.
Ja, genau. Und man kann natürlich selbst auch, es ist nicht immer nur die Politik, ja, man kann selbst auch einen Beitrag leisten. Ja, man kann ja heute schon ein PV-System sich kaufen. Ein chinesisches System ist besser als gar kein System, ja, und aber auch ein
Richtig.
Europäisches System. Es müssen auch nicht alle Komponenten sein, ja. Es kann auch dann der Wechselrichter einfach nur sein oder beim anderen das Solarmodul oder aber auch im besten Fall noch alles, ja. Also das, es geht auch und es fängt auch beim kleineren Sachen an, ja. Ich meine, China profitiert insgesamt von diesem Exportüberschuss insgesamt. Wir müssen auch nicht jedes Plastikspielzeug aus China kaufen, ja. Und also mal unterm Strich gesagt, jetzt mal breit ausgeschlagen. Und das aber nochmal auch insgesamt für unsere also nationale Sicherheit. Ja, jetzt könnte man beim Solarmodul, wenn das aus China kommt, dann sagt man, okay, dann sagen die halt irgendwann im schlimmsten Fall, jetzt gibt es irgendein Verwürfnis mit China, mit Russland, haben wir sowas ja schon mal erlebt und das verkaufen wir uns einfach keine Solarmodule mehr und dann klopfen wir in Indien an und kriegen die vielleicht aus Indien, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel trotzdem gefährlich und nicht gut, ja, so ein Pfund möchte man für den Export und für die eigene langfristige Energiesicherheit eigentlich im eigenen Land haben. Aber jetzt denken wir mal an einen Wechselrichter. Dieser Wechselrichter, der überall jetzt eingebaut wird und zwar nicht nur in PV-Anlagen, ähnliche Technologie, auch in der Elektromobilität oder auch in Windkraftwerken, ist alles chinesische Technologie. Und damit wäre es möglich, ohne irgendwie Deutschland anzugreifen, real, dass mit einem eigenen, einfachen Cyberangriff das deutsche oder das europäische Stromnetz total außer Kontrolle zu setzen. Ja, und das könnte man jetzt schon im Prinzip. Das heißt, man müsste da nur, wenn man es wirklich wollte, da einfach Software- oder Hardware-technisch noch mal ein bisschen was implementiert haben und irgendwann dann ein paar Jahre später, wenn man es braucht, setzt man das um. Und sich da in solche Abhängigkeiten reinzubringen, gerade mit Regierungen, mit denen man zum Teil ja doch auch immer mal irgendwie, da möchte man, auch wenn man mit denen gut zusammenarbeitet, ja, aber man möchte diese Abhängigkeit nicht. Und es ist fatal, sich in diese Abhängigkeit reinzulassen. Und das heißt, wir haben hier ein Szenario, wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, ja, da wird Energieinfrastruktur bombardiert. In Zukunft, man muss Europa überhaupt nicht bombardieren. Ja, das macht man einfach softwaretechnisch. Einfach in einer kleinen Region wird einfach der Wechselrichter einfach mal kurz hoch und runter geregelt und dann schaukelt sich das europäische Stromnetz so hoch, dass es ausfällt und zum Teil dann sogar die Infrastruktur kaputt geht und abbrennt. Ja, und dieses Szenario muss man einfach auch mitdenken, dass wir uns da in eine Abhängigkeit reinlassen, die muss noch nicht mal von kriminellen Akteuren kommen, die kann auch dann von Regierungen genutzt werden, die ist nicht gut, sollte man nicht tun.
Ja, absolut, cool. Also Holger, ich bin total beeindruckt, wir könnten glaube ich noch 2 Stunden reden. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns mal in den Podcast zu kommen und darüber zu sprechen. Haben wir noch irgendeine ganz wichtige Frage vergessen, was dir noch auf dem Herzen brennt? Außer, dass jeder jetzt mal selber eine Solaranlage bauen soll, der noch keine hat, liebe Freunde, mit Speicher am besten und dann irgendwann noch Elektroauto und Wärmepumpe nutzt.
Na, da hast du natürlich einen ganz Wesentlichen gesagt. Also wir können stolz sein, dass die Energiewende hier so weit gekommen ist. Das müssen wir auch nicht immer weiter totreden. Ja? Und zur Energiewende gehört dann auch Elektromobilität und Wärmepumpe. Auch das fliegt schon immer besser, auch wenn der Anfang irgendwie schwer war. Wichtig wäre mir aber auch nochmal zu sagen und festzustellen, dass das, was wir hingekriegt haben in der Photovoltaik, dass das jetzt endlich eine Lösung ist, um die Energiewende zu machen, da brauchen wir nicht warten, da brauchen wir auch keine Alternative. Deswegen Geld in Fusionsforschung zu stecken, ich denke, das ist eigentlich total idiotisch. Ja, das brauchen wir. Wir haben eine Lösung jetzt da. Ja, also die ganzen großen Datacenter und sowas, die werden nicht auf den Fusionsreaktor warten. Es gibt Photovoltaik, es gibt Speicher und deswegen die Sachen weiterentwickeln. Also das wäre mir ein wichtiger Punkt noch zu sagen, dass es eine Lösung gibt, die wir jetzt weiter optimieren müssen, wo wir sicher sind, wo wir wissen, dass die 0,5% besser wird, dass wir wissen wird, dass es die günstigste Energiequelle wird und dass wir nicht vergessen, den Beitrag, den Europa da geleistet hat. Wenn Deutschland das nicht entwickelt hätte, und das sind Forschungseinrichtungen, das sind Universitäten, das ist Forschungsförderung von der Bundesregierung, von allen Regierungen, die wir hatten, in einem sehr weitschauenden Maße, wesentlich weitschauender als viele andere Regierungen, die meisten Regierungen in der Welt, da hat China hat noch überhaupt nicht an Photovoltaik gedacht. Da hat Deutschland diese Dinge schon entwickelt. Da hat Amerika, da hat Japan diese Sachen entwickelt. Ja? Die haben hier Sachen entwickelt, die sich gelohnt haben, die das Ganze weitergebracht haben. Maschinenbau, der sich entwickelt hat, das war alles unglaublich viel, was hier entstanden ist. Und das hat es ermöglicht, dass wir in Deutschland heute Solarstrom für 4 Cent herstellen. Dass wir in Abu Dhabi Solarstrom für 2 Cent herstellen. Und dass wir perspektivisch eine Energiequelle haben, die nichts mehr kostet. Ja, das hat die Entwicklung, die hier in Deutschland gemacht wurde, ermöglicht. Hätten wir die nicht gehabt, würden wir heute noch bei 2 Euro pro Kilowattstunde rumdümpeln.
Ja, Wahnsinn.
Vielen lieben Dank, Holger Neuhaus. Das war großartig und ich fasse mal zusammen. Das Motto des heutigen Podcasts ist auf jeden Fall, wenn es um Solar geht, dann sollt ihr starten und nicht warten. So, und was sich reimt, stimmt. Deswegen einfach machen und umsetzen. Da gibt es ganz großartige Möglichkeiten auf dem Markt. Vielen Dank, lieber Holger. Ich glaube, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du bei uns zu Gast warst. Das würde ich mich zumindest freuen, wenn wir da weiter dranbleiben. Und bei jedem wichtigen Durchbruch kannst du dich gerne bei uns melden, uns eine E-Mail schreiben und dann laden wir dich sofort wieder ein und wir wollen darüber sprechen, was da passiert in dieser spannenden, großartigen Branche. Vielen Dank, lieber Felix, euch vielen Dank fürs Zusehen und abonniert gerne den Kanal hier, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Immer Dienstag um 17 Uhr auf YouTube, da kann man uns sehen oder eben auch auf allen wichtigen Podcast-Plattformen, natürlich Spotify, Apple und Deezer und RTL Plus, glaube ich sogar, und wo wir noch überall sind, ihr findet uns überall, kein Weg, geht an uns vorbei. Wenn ihr uns einen Kommentar da lasst zu dem Thema, dann freuen wir uns auch total, tauschen uns aus. Und dann sage ich mal, habt noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank, lieber Holger. Vielen Dank, lieber Felix. Ich bin Robin und sage jetzt Tschüss.
Danke.
Ciao, ciao.
Und schaut auch beim Fraunhofer auf den Kanälen vorbei. Gerne, gerne.
Tschüss.
Ciao.
Danke, tschüss.